Ja, Carmen Ibe sagt immer, geliebte Menschen. Das gefällt mir. Geliebte Menschen, schön, dass ihr da seid heute Morgen. Es geht um diesen Text, der schon als Jahreslosung hier gepredigt worden ist von Carmen. Und ich bin über Silvester auf einer Freizeit gewesen mit 80 Singles im Süddeutschland und habe über diesen Text da auch gepredigt. Das Gute behaltet, alles das prüft. Und die Predigt, die ich da gehalten habe, hat mir ziemlich gut gefallen. Und ich habe gedacht, die müsste man eigentlich nochmal predigen. Und dann habe ich irgendwann im Januar gedacht, heute bin ich dran, das wäre ein guter Zeitpunkt. Aber es hat noch einen anderen Grund, warum ich das heute mache. Heute ist Bundestagswahl und es geht eigentlich genau um dieses Thema. Es geht darum zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen. Was behalte ich? Für was entscheide ich mich? Wogegen entscheide ich mich? Das heißt, ich werde nachher auch was zur Bundestagswahl sagen. So etwas mache ich ganz selten, aber ich werde keine Wahlempfehlung geben, also falls jetzt jemand schon irgendwie erhöhten Blutdruck bekommt, Befürchtungen oder Wünsche hegt, überhaupt nicht. Und ich lege jetzt mal Wert darauf zu sagen, dass das, was ich nachher sage dazu, das habe ich so auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Also das habe ich jetzt nicht extra so formuliert für diesen Tag. Ja, so viel mal als Vorbemerkung, wie es zu diesem Gottesdienst oder zu dieser Predigt heute Morgen gekommen ist. Also, es geht um das Prüfen. Und den Zusammenhang hat Susanne gerade schon gelesen. Das ist eigentlich ein längerer Text, in dem steht ganz viel. Vorher hat Paulus ziemlich ausführlich darüber gepredigt, wie das sein wird, wann Christus wiederkommt und wie man sich verhalten soll. Da hat er sich viel Zeit für genommen. Und am Ende dieses Briefes kommt jetzt dieser Abschnitt, da steht bei mir drüber verschiedene Ermahnungen. Und das kann man sich gar nicht alles merken. Ne? Würdet ihr wahrscheinlich nicht mehr wissen, was wir gerade gehört haben, weil es ganz viele kurze Dinge sind. Da hat man den Eindruck, da hat Paulus noch mal so alles aufgeschrieben, was ihm noch wichtig wäre und was zu beachten wäre. Und in diesem Zusammenhang diese kurzen Verse. Und es geht im Zusammenhang dieses Verses um die Prüfung der Prophetie, also um die Prüfung des geistlichen Redens. In diesem Zusammenhang schreibt Paulus, den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht und dann dieses, prüfet aber alles und behaltet das Gute. Also die Frage, ist das Reden Gottes oder kann das weg? Um das mal so mit einer anderen Formulierung auf den Punkt zu bringen. Was Paulus nicht schreibt, und das finde ich jetzt problematisch, ist, wie dieses Prüfen aussehen soll. Damit lässt er uns ziemlich allein. Vielleicht, weil er das den Leuten in Thessalonik schon beigebracht hat, als er bei denen unterwegs war. Der war ein paar Wochen in Thessalonik. Oder weil die das sowieso schon wussten. Wir wissen das jedenfalls nicht. Und ich habe mich also gefragt, wie das denn aussehen könnte, ein verantwortungsvolles Prüfen des geistlichen Redens oder überhaupt dessen, was mir so begegnet. Denn ich werde ständig herausgefordert, zu prüfen, ob etwas sinnvoll ist oder nicht. Also ich bin immer mal wieder im Internet unterwegs, gucke auch immer mal wieder so YouTube-Videos und da findet man ja die tollsten Sachen zum Thema Lifestyle, zum Thema Ernährung, zum Thema, wie flirte ich mit einer Frau erfolgreich, wie geht Bauchfett weg, weil ich das in meine Schuhe lege, irgendwas, was man kaufen soll. Und da muss ich mich natürlich fragen, ist das Quatsch? Macht das Sinn? Soll ich für sowas Geld ausgeben? Soll ich das probieren oder kaufen? Also ich werde ja ständig, wenn ich in dieser Welt mit offenen Augen unterwegs bin, vor diese Frage gestellt, ist das sinnvoll oder nicht? Das heißt, diese Prüfaufgabe haben wir in dieser multimedialen Welt ja ständig. Nicht nur im geistlichen Bereich. Ich will heute versuchen, drei Prüfkriterien euch vorzustellen, die mir geholfen haben, im Laufe meines Lebens so eine Schneise zu schlagen in den Dschungel der unterschiedlichen Meinungen. Und ein paar Dinge mit aller Vorsicht zu sagen, wie das aussehen könnte. Und da geht es eben, wie schon gesagt, nicht nur um Prophetie, sondern es geht um geistliches Leben überhaupt, also um jeden, der hier oder woanders oder im Netz als Prediger auftaucht und mir eine Theologie verkauft. Oder es geht um Politik. Heute ist Bundestagswahl und ich war noch nicht wählen, ich mache das nachher. Und mir ist es noch nie so schwer gefallen wie in diesem Jahr, wahrscheinlich vielen von euch oder auch in diesem Land. Und das Problem, was ich habe, dass ich von manchen Dingen, um die es geht, eigentlich keine Ahnung habe. Also ich habe keine Ahnung von Wirtschaftspolitik. Ich habe mal versucht, ein Buch über Volkswirtschaft zu lesen. Da hat sich einer viel Mühe gegeben, aber ich habe es nicht begriffen. Ich verstehe davon nichts. Und ich weiß nicht, wer recht hat. Ob Herr Lindner recht hat, wenn er wieder gewählt wird, ob Herr Scholz recht hat oder Herr Merz. Ich habe eine Idee, ich habe eine Meinung, die ich jetzt hier nicht verrate, aber die habe ich schon. Aber letzten Endes habe ich keine Ahnung und ich will nachher ein Kreuz machen. Oder eine der anderen großen Fragen, die uns ja zurzeit sehr bewegt, ist, wie man mit Herrn Putin umgeht. Was soll man machen? Ist das, was Olaf Scholz so besonders Handeln genannt hat, richtig gewesen und in Zukunft richtig? Oder hätte Herr Merz recht gehabt, der vor ein paar Monaten schon Taurus-Marschflugkörper losgeschickt hätte? Oder hat Frau Wagenknecht recht, die sagt, da darf man gar keine Waffen mehr hinschicken? Ich habe eine Idee. Ich habe auch eine Meinung. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in diplomatischen Kanälen läuft. Und vieles kann man auch gar nicht wissen. Und ich will nachher ein Kreuz machen. Muss eins, will eins. Wichtiger denn je. Wie kann das gehen? Also wie kann verantwortungsvolle Prüfung passieren in ganz vielen Bereichen unseres Lebens, auch im geistlichen Bereich, aber auch in anderen Bereichen? Ich will mal anfangen mit dem ursprünglichen Zusammenhang dieses Textes. Es geht um geistliche Rede, es geht um Prophetie, dass jemand kommt und sagt, ich habe die Gabe, dass Gott durch mich redet. Da will ich mal anfangen. Und eine Geschichte erzählen aus der Urzeit meines pastoralen Dienstes. Das ist also wirklich schon Jahrzehnte her. Ich war noch ziemlich am Anfang. Und da gibt es jemand in unserer Gemeinde, der sagt, ich bin Prophet. Durch mich redet Gott. Und ich sitze da im Wohnzimmer und höre mir an, was dieser Mensch mir erzählt. Auch über sehr konkrete Situationen, auch über sehr konkrete Menschen. Und ich sitze da und habe ein ganz blödes Gefühl im Bauch, das ich nicht benennen kann. Und ich frage mich, ist das richtig? Und ich frage mich zuerst, ist das biblisch? Ja. Alles das, was ich da höre, steht so in der Bibel, kann man in der Bibel finden, könnte man sagen, ist biblisch. Und trotzdem geht mein blödes Gefühl nicht weg. Aber es ist nur ein Gefühl und ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich ahnungslos. Und ich bin Pastor einer Gemeinde und ich muss eine Ahnung haben, ich muss eine Entscheidung treffen, wie wir als Leitung damit umgehen, weil es geht auch um Gemeinde, es geht auch um Menschen in unserer Gemeinde, es geht auch um die Gemeinde. Was ist zu tun? Ich habe eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, was an dieser ganzen Sache schief ist. Weil es ging nicht um Liebe, es ging nicht um Wertschätzung, sondern es ging, wenn ich es auf die Spitze bringe, um Macht, um Einfluss. Und geistliche Autorität und Macht hat schon in der Kirchengeschichte, war schon immer eine unheilige Allianz. Als mir das klar geworden ist, dass es nicht um Liebe geht, sondern um Macht, haben wir gewusst, was wir tun sollten als Leitung. Das wäre für mich so das erste Prüfkriterium, auch wenn ich von der Sache selber keine Ahnung habe, dass ich da einen Menschen sehe und ich mich frage, was bewegt den? Man könnte auch sagen, welcher Geist spricht da aus einem Menschen? Wir Christen im Raum der Gemeinde würden vielleicht fragen, spricht da der Geist Christi aus diesem Menschen? Oder was begegnet mir da? Ist dieser Mensch integer, glaubwürdig? Das wäre so die Frage. Ich will euch ein Gegenbeispiel erzählen, genau aus dieser gleichen Uhrzeit meines pastoralen Dienstes. Ich habe eine seelsorgerliche Begleitung über viele Monate mit einem Menschen und wir reden über ganz viele schwierige Lebenssituationen und ich bin ahnungslos. Ich habe keine Ahnung, was zu tun und was zu lassen ist, was richtig und was falsch ist. Und ich höre von einem Mann, der die Gabe der Prophetie hat. Und ich habe damals gedacht, da fahren wir mal hin und fragen, vielleicht kann der uns weiterhelfen. So, wir könnten das Reden Gottes in dieser Situation gebrauchen. Ich habe den damals angerufen, ich kannte den nicht. Und der hat das tatsächlich gemacht. Er hat gesagt, ja, ich lasse mich darauf ein. Und dann sind wir zu zweit dahin gefahren, war weit. Und dann saßen wir da zu dritt, mein Schützling und ich als Seelsorger, diesem Mann gegenüber. Und dann war ich enttäuscht. Weil ich hatte gehofft, da würde einer kommen und sozusagen senkrecht von Gott reden und sagen hier, wumm, das ist das Wort Gottes in dieser Situation. Hat er nicht gemacht. Sondern ich erlebe einen Menschen, der sehr vorsichtig sagt, ich habe da einen Eindruck, ich habe eine Idee, kannst du was damit anfangen? Passt das? Hilft das? Ist das gut? Ist das hilfreich? Gegenbeispiel sozusagen zu Nummer eins. Also das ist das erste Prüfkriterium, das ich für wichtig halte, auch wenn ich von Sachen keine Ahnung habe. Wir alle haben eine Idee und ein Gespür für Menschen. Und wenn es um die Frage heute geht, wenn es um Wirtschaftspolitik geht, von der ich keine Ahnung habe, oder um Rüstung, um Verteidigung oder um Migration, um eine andere große Frage, auch wenn ich da keine Ahnung letzten Endes habe, weil das Thema und diese Themen alle sehr komplex sind, ich habe eine Ahnung, ob der Mensch, der mir da begegnet ist, vertrauenswürdig ist, ob ich den für integer halte, ob ich dem unser Land anvertrauen würde. Also eigentlich machen wir das ja alle ganz oft intuitiv richtig, ne? Wenn wir zum Beispiel als Gemeinde einen Pastor berufen oder eine Pastorin, dann geht es nicht nur um die Frage der Theologie, ne? Glaubst du, dass die Erde in 7 Tagen erschaffen worden ist oder nicht? Sondern es geht auch ganz oft um die Frage vielmehr, was ist das für ein Mensch? Ist der integer? Ist der glaubwürdig? Was ist das für eine Persönlichkeit? Und ich glaube, da haben wir alle ein Gespür dafür. Wenn ich dort sitze und jemanden im Bundestag reden höre, wenn ich den in einer Talkrunde erlebe oder in diesen Bürgerrunden, es gab ja dieses Jahr ganz viele davon im Fernsehen, dann kann ich ein Gefühl dafür haben, was das für ein Mensch ist. Und ich glaube, dass dieses Gefühl gehört werden sollte. Ich glaube, wenn Christen, oder wenn das stimmt, dass Paulus sagt, dass wir, unser Körper, Tempel des Heiligen Geistes ist, dann glaube ich auch, dass Christen ein geistliches Bauchgefühl haben können. Also ich habe diesen Begriff Bauchgefühl früher immer mit Reserve begegnet. Dachte ich, ja, das ist so eine Sache, das ist ja auch so eine Sache. Aber ich glaube, wenn Christen geistliche Persönlichkeiten sind, dann können sie auch ein geistliches Bauchgefühl haben. Das heißt, eine Idee, ohne dass man das immer in Worte fassen kann. In Worte fassen kann. Und das wäre so das Erste. Egal, ob es heute um Bundestagswahl geht, ob es jemand kommt, der im Fernsehen, bei YouTube oder in einer Gemeinde herkommt und sagt, so spricht der Herr und das ist das Wort Gottes. Die Frage, was ist das für ein Mensch? Was bewegt den? Das Zweite. Die zweite Frage kennen wir alle, ist natürlich die Frage, ob etwas biblisch ist. Steht das, was einer sagt, steht das in der Bibel? Das hört sich immer ziemlich einfach an. Ich finde das ziemlich schwierig, weil sich ganz viel biblisch anhört und weil es relativ einfach ist, das, was ich sage, mit einer Bibelstelle zu belegen, weil in der Bibel ganz, ganz viel steht. Da stehen Sachen drin, da würde man gar nicht glauben, dass die drin stehen, im Alten Testament zum Beispiel. Also, dass da einer herkommt und den Bibeltext zitiert und sagt, das ist in der Bibel, das geht relativ simpel. Und man hat im Laufe der 2000 Jahre Kirchengeschichte schon die schrägsten Sachen mit der Bibel belegt. Das könnt ihr mir glauben. Also die Frage ist, was ist biblisch? Ich glaube, dass es wichtig ist zu fragen, ob das, was mir da einer predigt, ob das dafür eine breite biblische Basis gibt oder ob da nur zwei oder drei Bibelverse, ich nenne das mal respektlos, aufgepumpt werden, groß gemacht werden und daraus eine Sache gemacht wird. Wir sind ja alle nicht mehr ganz jung. Das hat den Vorteil, dass ich ein paar Beispiele aus der längeren letzten Zeit unserer Gemeinden und der Christenheit in Deutschland erzählen kann. Zum Beispiel gab es vor etwa 20 Jahren so ein paar Bücher, die gingen um das Gebet des Jabes. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht auch gar nicht. Das Gebet des Jabes steht im ersten Chronikbuch, also da, wo sich Christen auch ganz selten hin verirren. Ich zitiere mal 1. Chronik 4, 9 bis 10, müsst ihr euch auch gar nicht merken. Jabes war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabes rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Genial, kann auch nicht jeder so von sich sagen. Ne? Gott ließ kommen, so. Aufgrund dieser zwei Verse aus dem ersten Chronikbuches gab es eine ganze Reihe Bücher im christlichen Bücherwald. Und vielleicht, weiß ich gar nicht, habt ihr eins von denen gelesen und ist euch zum großen Segen geworden. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Das kann ja auch gut und richtig sein. Trotzdem ist hier etwas passiert, was ich für ganz fragwürdig halte. Dass jemand daherkommt und von irgendwo aus dem Alten Testament zwei Verse nimmt und eine Theologie daraus macht. Und ich habe mich immer gefragt, ob das Brett nicht ein bisschen schmal ist dafür. Oder es gab in den 90er Jahren diese Bereich, das ist so eine Sache gewesen, das nannte sich geistliche Kriegsführung. Und aus dem Propheten Daniel, da gibt es ein paar Texte, da wird davon gesprochen, dass den bestimmten Ländern der Erde damals bestimmte Engel zugeordnet worden sind. Und man hat daraus eine Theologie gemacht, die auch was mit Politik zu tun hat und so, oder hatte damals. Dazu sagt zum Beispiel Jesus gar nichts. Der wichtigste Protagonist unseres Lebens sagt dazu nichts. Und bei Paulus findet man vielleicht ein paar Gedanken, die man daran anknüpfen könnte, mit aller Vorsicht. Das heißt, da hat auch wieder irgendeiner ein paar Verse, ein paar Kapitel aus dem Alten Testament genommen, eine große Theologie daraus gemacht, ohne sich zu fragen, ob es dafür eine wirkliche Basis gibt. Nicht alles, was also biblisch belegt wird, ist damit automatisch biblisch. Ich will mal karikieren. Und das sage ich jetzt mal, dürfte ich jetzt nicht ernst nehmen, was ich jetzt sage, nur damit das keiner verkehrt versteht. Ich habe mir schon mal überlegt, ich würde in Deutschland eine neue Konfession gründen. Eine neue Gemeindegruppe, die nennen sich die Gemeinden des Heiligen Kusses. Habt richtig gehört. Gemeinden des Heiligen Kusses. Es gibt biblische Belege. Paulus schreibt, Römerbrief, 16,16, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. 1. Korinther 16,20, es grüßen euch die Brüder alle, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. 2. Korinther 13, grüßt einander mit dem heiligen Kuss, es grüßen euch alle Heiligen. Und auch hier, 1. Thessalonicher 5, wenn man ein bisschen weiter liest, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. 4-mal schreibt Paulus das. Ist biblisch, muss wichtig sein. Ich könnte daraus eine Theologie machen und die Gemeinden des Heiligen Kusses gründen, weil mit dem Heiligen Kuss natürlich das Zentrum des Neuen Testaments, nämlich die Liebe, Ausdruck findet. Und das ist ja das, worum es letzten Endes geht. Das ist das Zentrum und das ist die Dynamik von Gemeindewachstum, von Erweckung. Und ich könnte damit die große Erwartung verknüpfen für eine neue Erweckung in Mitteleuropa. Wäre biblisch. Und trotzdem ziemlicher Humbug. Also nicht alles, was biblisch belegt wird, ist damit automatisch richtig, sinnvoll. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass man fragt, gibt es da wirklich eine breite biblische Basis dazu? Hat Jesus was dazu gesagt? Hat Paulus was dazu gesagt? Und wenn er was dazu gesagt hat, welches Gewicht hat das, was er sagt, wenn man es in den Gesamtzusammenhang des Neuen Testaments stellt? Eine der wichtigen Dinge, die ich bei Textauslegung gelernt habe während des theologischen Studiums, war, wenn man einen einzigen Text auslegt und herausarbeitet, was die Botschaft dieses Textes ist, dass man sie in den Gesamtzusammenhang des Neuen Testaments stellt und fragt, was sagt der Rest des Neuen Testaments dazu, damit man nicht auf irgendwelche Abwege gerät und die verrücktesten Sachen damit macht. Das Dritte. Im ersten Brief an die Christen in Korinth gibt es ein Kapitel, in dem Paulus darüber schreibt, wie die Gemeinde in Korinth oder wie Gemeinde Gottesdienst feiern soll. Und im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, 19, geht es auch um Prophetie. Ich komme jetzt mal wieder darauf zurück. Da schreibt Paulus, auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Das heißt, dass auch im Neuen Testament nicht einfach jeder daherkommen kann und sagen kann, der Herr hat mir gesagt, sondern dass das immer zwingend geprüft werden muss, dass das keine Anmaßung ist, das zu prüfen, sondern dass es systemimmanent ist. Und auch in Gemeinden, die so eine charismatische Prägung haben, ich bin da immer mal wieder unterwegs, weil ich das schon spannend finde, auch Gemeinden, in denen Prophetie eine Rolle spielt, kann man nicht einfach im Gottesdienst nach vorne gehen und sich hinstellen und sagen, ich habe da jetzt gerade ein Bild oder einen Eindruck, sondern man muss erst einmal zu zwei, drei Leuten gehen, die meistens vorne irgendwo sitzen oder stehen, und denen muss man erklären, was ich da gerade denke und meine. Und erst wenn die nicken, dann darf ich nach vorne gehen und darf das sagen. Kann auch sein, dass ich mich hinsetzen muss und dass sie sagen, nee, heute nicht, dann müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken. Das heißt, auch die Bibel weiß, dass Prophetie nicht einfach hingenommen werden darf, sondern dass zwingend vorgeschrieben ist in dem, was Paulus schreibt, dass das angeguckt und geprüft werden muss. Auch wenn wir da immer in Ehrfurcht erblassen, dass da einer kommt und sagt, der Herr redet und hat mir das und das gesagt, das muss zwingend geprüft werden. Und auch wenn wir jetzt mal weggehen von dieser ganzen prophetisch-charismatischen Sache, bin ich immer enorm dankbar gewesen für eine Gemeindeleitung, für ein Team, das mir geholfen hat, bestimmte Dinge zu bewerten. Auch in normalen Gemeinden werden wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen mit dieser Frage, ob etwas richtig ist, was uns da jemand sagt. Und ich bin ganz dankbar gewesen für gute, geistliche, besonnene Leute in Leitungskreisen, die mir und mir und uns geholfen haben, bestimmte Dinge im Team wahrzunehmen. Im Übrigen ist nicht nur eine Sache, die ich wesentlich für Gemeinde halte, sondern ich glaube, auch im Beruf und im Betrieb ist es ganz wichtig, dass man im Team Dinge entscheidet. Und gerade so Leute, die mit breiter Brust durch die Tür kommen und sagen, hey Leute, ich weiß ganz genau, was wir jetzt machen, auch die ist es gut, wenn man anschaut, wenn man redet und wenn man prüft das, was da gesagt wird. Es gibt da so einen Satz, der steht nicht in der Bibel, halte ich trotzdem für richtig. Vertraue denen, die die Wahrheit suchen, misstraue denen, die sie gefunden haben. Ist auch nicht immer richtig, schon klar, aber so Leute, die immer wissen, was richtig und falsch ist und bei denen es keinen Zweifel gibt, waren wir immer schon suspekt. Also Kriterium Nummer 3, was sagt das Team? Das geistliche Team, das Team im Betrieb oder sonst wo? Weil ich glaube, dass starke Persönlichkeiten eingehegt werden müssen. Muss ich uns hier in unserer Gemeinde eigentlich gar nicht erklären. Ne? Also es gehört ja zu unserer DNA, würde ich sagen, als Gemeinde Weidenau, dass wir genau das nicht wollen. Starke Leute, die sagen, wo es lang geht. Aber das ist ja nicht nur ein Thema, was uns als Gemeinde betrifft. Ja, also diese 3 Dinge mit aller Vorsicht, wie das gehen könnte. Prüfet alles, das Gute behaltet. Das erste ist der Mensch oder die Menschengruppe, die mir da begegnet, vertrauenswürdig, integer. Würde ich dem mein Kind, meine Gemeinde, mein Land anvertrauen? Gibt es für diese These zweitens eine breite biblische Basis oder gibt es nur ein paar versprengte Verse, die irgendetwas untermauern? Und das dritte, was sagt das Team, in das eine starke Persönlichkeit, auch eine geistliche Persönlichkeit oder gar eine prophetische, charismatische Persönlichkeit eingebunden sein muss? Ich glaube, dass das auch nicht vor Fehlern schützt, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass das uns helfen kann, einen Weg zu finden, der uns nicht so leicht auf irgendwelche Abwege führt. Ja, und jetzt wünsche ich euch die gute Entscheidung, wenn die noch vor euch steht. Amen.